volle Bude Regen.
Ja. Ja.
Heavy-Metal-Fans verwachsen dieses Jahr mit ihren Gummistiefeln, wenn sie überhaupt aufs Festivalgelände gekommen sind.
Wacken dieses Jahr in der Mega-Match-Edition. Und je nachdem, wo in Deutschland ihr so wohnt, habt ihr vielleicht auch seit mehr oder weniger vielen Wochen das Gefühl, Moment mal, Sommer? Da war doch mal was.
Genau, ja, so viel Regen im Sommer, ist das eigentlich noch normal?
Ja, und wenn er denn schon fällt, bringt er der Natur wenigstens was?
Das ist eins unserer Themen jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Preger
und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir schauen hier jede Woche, wie wir als Menschen unseren Heimatplaneten verändern und wie diese Veränderungen dann unser Leben beeinflussen.
Ja, und wenn wir so aus dem Fenster rausschauen, dann sehen wir gerade, ja, was ist denn das für ein Wetter eigentlich? Also ich habe im Radio gehört, da hat jemand das herbstlich genannt.
Radio also.
Mhm. Ja, Radio.
Radio, so. Von den Temperaturen her gesehen muss man sagen, stimmt das schon mal nicht. Der Juli war zum Beispiel bei uns hier in Deutschland 0,4 Grad wärmer als im langjährigen Mittel in den letzten 30 Jahren bis 2020. Und auch wenn man das hier nicht gemerkt hat, weltweit wird der Juli ja wohl als heißester Monat seit Beginn der Wettermessung in die Geschichte eingehen.
Okay, ist jetzt etwas überraschend. Also für Deutschland hätte ich es jetzt nicht gedacht. Aber was ist mit dem Regen? Also sind solche Mengen über Wochen hinweg im Sommer denn noch normal?
Ja, normal, ne? Was ist normal? Das ist in diesem Zusammenhang eine ziemlich wichtige Frage. In der Wetterkunde ist normal das, was über 30 Jahre hinweg so im Schnitt passiert. Mhm. Und wenn man da diesen Sommer mit den 30 Jahren von 1991 bis 2020 vergleicht, was allerdings ehrlich gesagt auch schon eine Zeit ist, die vom Klimawandel beeinflusst ist, dann kann man für den Juli sagen, deutschlandweit ist 15% mehr Regen gefallen.
Aha, also es gibt jetzt mehr Regen als sonst, sagst du?
Ja, aber es ist eigentlich nicht so viel verregneter als im Sommer sonst so. Wir sind das nur vermutlich einfach nicht mehr gewöhnt, weil wir vorher aus einem Juni gekommen sind, der super sonnig war und in vielen Ecken Deutschlands auch eher trocken. Und weil wir ja seit 2018 schon so viele trockene Julis erlebt haben, das ist schon fast normal erscheint.
Stimmt, richtig. Ja. Mit einer Ausnahme 2021, das war dann das Flutjahr gewesen.
Mhm. Genau. Also auch wenn es wegen dieser ganzen vielen anderen Ausnahmesommer in den letzten Jahren vielleicht vergessen ist, das, was wir jetzt gerade so erleben, das ist ein ganz typischer mitteleuropäischer Sommer. So nennt das jedenfalls die Meteorologin Katja Horneffer vom ZDF. Und in so einem ganz typischen, normalen, mitteleuropäischen Sommer, da zieht halt von Westen her ein Tief nach dem anderen über Deutschland hinweg und lässt uns was Nasses da.
Ja, sowas kann es leider wohl auch geben im Sommer offenbar. Aber wenn der Regen jetzt gerade so Festivals ins Wasser fallen lässt oder auch alle anderen Pläne, freut sich dann wenigstens die Natur?
Auf jeden Fall. Wobei Landwirte jetzt vielleicht nicht so sehr, weil die können gerade ihr nasses Getreide nicht gut ernten. Aber Forstleute zum Beispiel, die freuen sich sehr, weil die Bäume den Regen sehr gut gebrauchen können. Und auch die Gefahr von Waldbränden ist hier bei uns gerade auch eher gering.
Und reicht der viele Regen denn jetzt gerade, um endlich mal wieder diesen Boden, der so trocken war, so dürremäßig, so richtig durchzunässen? Also in Wacken sieht es ja stark danach aus, muss man sagen.
Ja, da herrscht in den obersten beiden Metern des Bodens in der Tat keine Trockenheit mehr. Okay. Zumindest laut dem Deutschen Wetterdienst. Der bietet nämlich für sowas im Netz eine interaktive Bodenkarte an mit Hochrechnungen, in welcher Tiefe es wo in Deutschland wie nass ist.
Der Wetterdienst kann auch Boden. Das ist schon sehr schön, immerhin. Ich habe mir die Karte gerade mal aufgemacht. Also auch sonst im Norden und im Nordwesten und auch so ein bisschen im Süden von Deutschland, da ist der Boden in den obersten 2 Metern also ordentlich feucht. Das ist also gut. Aber so jetzt so Richtung Osten und so manche Ecken von Bayern, Nordbayern, so Baden-Württemberg, da müssen sich die Pflanzen dann weiter anstrengen sozusagen, um genug Wasser zu bekommen.
Ja, und das ist auch eine Folge dieser ganzen trockenen Jahre, die wir seit 2018 hatten. Und wenn man jetzt nochmal eine Etage tiefer geht zum Grundwasser, da bräuchten wir laut einer neueren Studie noch mehrere nasse Jahre mit viel Regen, um dann wieder auf die Grundwassermengen zu kommen im Untergrund, die wir mal vor so rund 20 Jahren hatten.
Okay, also wenn das vielleicht auch trübe Aussichten sind fürs Grundwasser und für die Wälder, dürfte es gerade gerne noch ein bisschen weiter regnen. So, klicken wir uns mal ein bisschen durch die Medien weltweit. Mal sehen, was so los ist.
August 2. marks Earth Overshoot Day.
Erdüberlastungstag.
Den ökologischen Schuldenstag.
Le jour du dépassement.
Richtig, war jetzt am Mittwoch Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag. Darum geht es jetzt und darum, was wir und alle eigentlich tun können, um die Erde zu entlasten.
Erdüberlastungstag. Also auf Deutsch klingt das passend hart. Das ist der Tag, an dem die Menschheit rein rechnerisch schon alle Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde in einem Jahr natürlich zur Verfügung stellt.
Das heißt, wenn das jetzt Anfang August war, wir als Menschheit, wir haben es geschafft, in 7 Monaten so viele Treibhausgase in die Luft zu blasen, so viel Land zu nutzen und so viele Fische zu fangen, dass die Erde ab jetzt nicht mehr klarkommt.
Also das ist logischerweise eine Metapher. Das ist ja jetzt nicht so, dass bis Juli alles top war, was wir so gemacht haben und ab August ist dann alles doof. Also man kann es ja nie deutlich genug sagen. Das ist ein Bild, das vor ein paar Jahren jemand entwickelt hat, um das mal anschaulich zu machen. Also wie wir eigentlich mit unserer Erde umgehen. Genau wie das Bild vom ökologischen Fußabdruck zum Beispiel. Was soll einfach sagen, wir leben auf zu großem Fuß.
Oder halt beim Thema Erdüberlastung, wir leben auf Pump und das auch schon seit Jahrzehnten, also seit 10, 15 Jahren. Da fällt der Erdüberlastungstag ziemlich verlässlich auf einen Tag Ende Juli, Anfang August. Und zwar trotz dieser ganzen Bemühungen fürs Klima weltweit, die es ja auch wirklich schon gibt.
Ja, und laut diesem Konzept heißt das, wir verbrauchen so viele Ressourcen, dass wir eigentlich 1,7 Erden bräuchten. Und wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland oder in Europa, dann bräuchte man sogar 3 Erden.
Haben wir aber nicht.
Nee, haben wir nicht, korrekt. Und das ist den meisten auch klar. Aber gehandelt wird halt doch oft weiter so, als ob wir diese 3 Erden hätten. Also gerade die reichen Industrienationen, die müssen deshalb weniger Ressourcen verbrauchen. Das sagt zum Beispiel auch Christoph Bahls von der Umweltorganisation Germanwatch.
Wenn wir das nicht schaffen, die notwendigen Reduktionen in Deutschland und eben auch global, dann wird es für die nächste Generation ein sehr viel schwierigeres Leben als wie das, was wir heute noch haben.
Und da fragt sich natürlich, was können wir machen? Gibt es da auch einen Vorschlag zu?
Nee, einen nicht. Es gibt mehr als 100 Vorschläge, ist das
okay.
Gute. Also die Organisation, die diese Metapher vom Erdüberlastungstag in Umlauf gebracht hat, das Global Footprint Network.
Also Footprint wie Fußabdruck.
Genau, also das sind dieselben Leute, die auch dieses Konzept vom ökologischen Fußabdruck entwickelt haben, richtig?
Das man auch kennt, vielleicht in dieser Variante vom CO2-Fußabdruck, also wo es im Netz so diverse Rechner gibt.
Genau.
Und wenn man sich da durchklickt, dann kriegt man nachher mehr oder weniger schlechte Laune, weil man feststellt, dass man leider nicht so klimafreundlich lebt, wie man vielleicht gehofft hat.
Genau, richtig. Ja, das ist immer ein bisschen niederschmetternd. Also diese Organisation, die hat über 100 Vorschläge gemacht dafür, wie wir ins Handeln kommen können. Wobei jeder einzelne Mensch nur so bedingt was machen kann. Das sagt auch der Gründer vom Global Footprint Network, Mathis Wackernagel. Der hat zwar das Konzept vom ökologischen Fußabdruck vor vielen Jahren miterschaffen, der sieht das aber inzwischen zum Teil auch kritisch.
Weil er eben in diese Idee führt, ich muss mich aufgeben für die Welt. Suffering and sacrifice. Und das wird noch verstärkt durch diesen Footprint Calculator. Oh mein Gott. Ich bin nicht konsistent. Wie könnte ich das machen? Okay, weniger Schokolade, weniger heiß duschen, alles, was ich gern habe, weniger. Für was? Um der Welt zu helfen. Was bekomme ich zurück? Kältere Duschen und weniger Schokolade. Das ist ein schlechter Handel.
Deshalb hat dieses Global Footprint Network eben auch nicht nur diesen Fußabdruckrechner für Einzelpersonen auf der Seite, sondern das rechnet eben auch jedes Jahr den Erdüberlastungstag aus. Und der richtet sich viel stärker auch an Politik und an Unternehmen.
Weil die halt viel mehr bewegen können. Also es geht darum, den Erdüberlastungstag von jetzt Anfang August immer weiter Richtung 31. Dezember zu schieben und am besten noch darüber hinaus, sodass wir nicht mehr alle Ressourcen nutzen, die die Erde bereithält, sondern halt weniger, weil wir ja schon jahrzehntelang auf Pump leben.
Sag mal, Klaus, du wolltest ja bestimmt doch mal langsam so ein paar Beispiele nennen für diese 100 Vorschläge zum Loslegen. Du erinnerst dich.
Richtig, ja, richtig. Top 1, der Top 1 Vorschlag.
Ich bin gespannt, ja.
Ein hoher Preis für CO2, Top 1 Vorschlag. Wenn man den Treibhausgasausstoß richtig besteuern würde, nämlich so, dass die wahren Kosten für die Verschmutzung auf unserem Planeten mit reingerechnet sind, dann könnte uns das mehr als 2 Monate voranbringen, also weniger Überlastung. Hier ist also die Politik gefragt und fast einen weiteren Monat wird es dann auch noch bringen, die erneuerbaren Energien stärker zu fördern und weiter auszubauen. Das müssen hauptsächlich Politik und Wirtschaft umsetzen. Also allein diese beiden Maßnahmen, die würden uns demnach schon von Anfang August zu Anfang November bringen.
Was ja echt schon ziemlich ordentlich wäre. aber wir wären dann immer noch im Überlastungsbereich.
Ja, das stimmt. Also deshalb gibt es ja auch dutzende weitere Vorschläge, die ich eben noch nicht erwähnt habe,
ja,
wo dann auch wieder das Individuum mit ins Spiel kommt. Also wenn wir weltweit überwiegend regionale Lebensmittel kaufen zum Beispiel, dann bringt das dem Global Footprint Network zufolge schon was, allerdings nur so 1 bis 2 Tage.
Was jetzt dann doch eher nicht so viel ist.
Ja, also besser ist da schon weniger Lebensmittelverschwendung. Das könnte 13 Tage bringen, wenn wir nur noch halb so viel wegwerfen wie sonst. Mhm. Dasselbe gilt fürs Autofahren, also nur noch halb so viel Autofahren weltweit. Dafür Radfahren würde auch 13 Tage in Richtung Nachhaltigkeit bringen.
Ja, wobei man da natürlich auch was an den Rahmenbedingungen ändern könnte, weil für Radfahren wären ja so gute Radwege zum Beispiel schon mal nicht so schlecht. Ne?
Ja, man müsste was ändern, genau. Das meint auch Christoph Balz von German Watch. Die Politik ist da gefragt und auch die Industrie und die Wirtschaft.
Also ohne, dass wir eine Rahmensetzung bekommen und dass wir entsprechende Geschäftsmodelle bekommen, können die Konsumenten kaum handeln.
Heißt also jetzt nochmal zusammengefasst, Erdüberlastungstag, das kann man auf seinen eigenen Lifestyle beziehen, wenn man das möchte. Aber eigentlich noch wichtiger ist, dass Länder und Unternehmen dazu bewegt werden, was zu ändern. Also quasi die zu pushen, ist noch wichtiger, sagen viele Fachleute. Sich privat so märtyrermäßig aufzuopfern, das bringt meist doch nicht so viel. Gerade hat Klaus so ganz nebenbei von wahren Kosten gesprochen, wenn es um die Verschmutzung des Planeten geht. Mhm. Und darum ging es diese Tage auch im Supermarkt.
Ja, und zwar beim Discounter Penny. Der hat viel Aufmerksamkeit bekommen, weil er eine Woche lang Wiener Würstchen, Maßdamer Käse und 7 andere Produkte zu ihrem wahren Preis verkauft hat.
Was soll das Ganze? Also der Hintergrund ist, dass viele Produkte im Laden eigentlich zu billig sind, weil bei ihrer Herstellung, da entstehen halt Schäden für die Umwelt und für unsere Gesundheit. Und die sind im normalen Preis an der Ladenkasse nicht mit drin.
Das sagt nicht nur der Discounter. Dazu gibt es auch schon wirklich einen Berg an Forschung. Und für die Aktion hat die Kette auch nochmal extra die wahren Preise für diese neuen Lebensmittel von Forschenden ausrechnen lassen. Soweit also alles seriös offenbar.
Tja, soll man Penny für die Aktion jetzt loben oder nicht?
Na, das kann man so oder so sehen.
Die eine Seite.
Manche Kritiker finden die Aktion oberlehrerhaft. Für andere ist es inkonsequent, so einen wahren Preis nur für 9 Produkte einzuführen und auch nur für eine Woche. Man kann darin Greenwashing sehen, eine pseudogrüne Marketingaktion.
Die andere Seite.
Manche Umweltschützende sehen es nochmal anders. Für sie ist das nur der erste Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Und sie verlangen jetzt von Politik, Landwirtschaft, Industrie und Handel, dass sie zusammen mehr dafür tun, dass Lebensmittel nachhaltiger hergestellt werden.
Aber was ist mit den Kundinnen und Kunden? Also haben die wahren Preise jetzt bezahlt, also fast doppelt so viel wie sonst für Würstchen oder den Käse ausgegeben?
Also die Ergebnisse dazu fehlen noch, aber es gab immerhin am Anfang der Aktion eine Umfrage. Also da hat ein Meinungsforschungsinstitut mehr als 3000 Leute befragt. Und da hat jede 6. Person gesagt, ja, würde ich machen, zum wahren Preis kaufen.
Okay.
Jede 2. Person sagt, nö, würde ich nicht machen. Und der Rest hat nicht geantwortet oder hat schlicht keinen Penny in der Nähe.
Die Frage ist jetzt natürlich, also Lebensmittel sind durch die Inflation sowieso schon teurer geworden, teilweise richtig teuer. Wie viele Menschen könnten sich das dann überhaupt leisten, diesen Warenpreis zu bezahlen?
Das ist ein Riesenproblem. Und da kommt auch noch eins dazu, weil ich habe nämlich leider eine ziemlich schlechte Nachricht.
Mhm.
Selbst wenn wir jetzt an der Ladenkasse nicht den Warenpreis zahlen, am Ende zahlen wir den trotzdem, jetzt und in Zukunft, nur halt woanders.
Woanders meinst du?
Zum Beispiel im Gesundheitswesen, weil Menschen durch Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung krank werden. Oder bei der Wasserrechnung, weil Wasser bei der Herstellung von Lebensmitteln verschmutzt wird.
Okay, aber das klingt jetzt eher so ein bisschen abstrakt, ne? Also kann man das so genau sagen, was das dann ausmacht, diese versteckten Kosten?
Ja, das kann man in Euro ausrechnen und das haben auch schon Leute gemacht.
Okay.
Also allein in Deutschland entstehen beispielsweise pro Jahr 90 Milliarden Euro an Umwelt- und Gesundheitsschäden durch die Landwirtschaft, die ja viele unserer Lebensmittel herstellt. Davon geht die Zukunftskommission Landwirtschaft aus. Die hat die Bundesregierung eingesetzt.
Okay, aber mal angenommen, also wenn wir jetzt wirklich wahre Preise im Supermarkt, wenn wir die hätten, wenn es die geben würde, immer, überall,
ja,
bei jedem, würde das helfen, also die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen und auch dann die Lebensmittel besser herzustellen?
Also es gibt Fachleute, die sagen, ja, darin könnte eine Chance bestehen, weil es dann attraktiver wird, Sachen umweltschonend herzustellen und damit ja dann wieder billiger an der Ladenkasse.
Mhm.
Aber gleichzeitig müsste man dann eben auch dafür sorgen, dass es sich alle Menschen auch leisten können, gesunde und nachhaltig hergestellte Produkte zu kaufen.
Was geht?
Es ist Zeit für gute Ideen und für positive Beispiele, wo weltweit noch eine ganze Menge geht beim Thema Wassersparen und bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. Warum nicht beides gleichzeitig angehen?
Und dazu haben wir ein positives Beispiel entdeckt in Kalifornien.
Durch den US-Bundesstaat verlaufen tausende Kilometer an offenen Wasserkanälen für die Bewässerung von Feldern oder für die Wasserversorgung von Städten wie Los Angeles. Dummerweise verdunsten aus diesen offenen Kanälen in der kalifornischen Sonne jedes Jahr hunderte Milliarden Liter Wasser. Das haben Forschende der Uni von Kalifornien ausgerechnet.
Und die Lösungsidee jetzt von einem kalifornischen Start-up namens Solar Aqua Grid ist, dass diese Bewässerungskanäle überbaut werden mit Solarmodulen. Und das bringt gleich mehrere Vorteile.
Erstens, das Wasser im Kanal, das liegt durch die Solarmodule im Schatten. Also es wird nicht so warm und deshalb verdunstet auch weniger Wasser, ist also mehr Wasser da.
Und zweitens, Solarstrom wird ja sowieso gebraucht, auch in Kalifornien. Und über den Kanälen ist halt Platz und der lässt sich so nutzen.
Ja, und drittens, wenn es sehr heiß ist, wie in Kalifornien öfter mal, dann sind Solarmodule nicht mehr so leistungsfähig. Über dem Wasser im Kanal ist es aber etwas kühler als auf dem Erdboden. Also über dem Kanal sollten Solarmodule etwas mehr Strom liefern.
Und das Startup, das fängt jetzt in einem Pilotprojekt an, einen Kanal immerhin schon mal auf einer Länge von 2,5 Kilometern mit solchen Solarmodulen zu überdachen. Und der Bundesstaat Kalifornien, der beteiligt sich da und gibt mal so rund 18 Millionen Euro dazu.
Das ist also nicht so billig. Das ist offenbar ein Nachteil von Solarmodulen über Kanälen. Diese Konstruktion, die braucht mehr Gerüste als Solarpaneele direkt am Boden. Ist ja logisch. Und das Startup, das hat aber aus Fehlern anderswo gelernt.
Diese Idee mit den Solarwasserkanälen, die wurde nämlich schon vor ein paar Jahren umgesetzt in Indien. Da hat es aber Probleme gegeben wegen hoher Baukosten und weil die Solarmodule über den Kanälen da in Indien offenbar so angebracht sind, dass die Wartung und die Reinigung sehr aufwendig sind. Denn Solarmodule, die haben das Problem, dass sie sich mit Staub zusetzen und deswegen müssen die halt doch recht regelmäßig sauber gemacht werden.
Tja, putzen. Da kommt man einfach nicht drum rum. Jedenfalls, das Startup in Kalifornien will das jetzt einfach besser machen.
Klaus, Es ist wieder soweit. Wir kommen zum Ende. Was nimmst du aus dieser Folge Update Erde mit?
Den Matsch.
Also was genau? Ich verstehe das.
Ich finde das toll, dass es offenbar sehr viel regnen kann, verteilt und dann ist nachher noch immer noch nicht genug und dann geht es halt irgendwie weiter.
Es war einfach zu lange zu trocken.
Es war zu lange, ja. Und jetzt muss es das Grundwasser halt noch mal ein bisschen volllaufen. Und bei dir, was ist das dein Takeaway?
Ich fand es ziemlich spannend zu lernen, dass Solarmodule bei großer Hitze nicht mehr so leistungsfähig sind. Also man denkt ja, wenn die Sonne prall scheint, dann ist das super für Solarenergie. Aber wenn es dabei halt bombenheiß ist, dann eben halt doch nicht so sehr.
Deine Minute Natur.
Zum Schluss werden wir nochmal eins. Mit unseren Gummistiefeln und stellen uns in einen Swamp.
In ein Sumpfgebiet, ja, im US-Bundesstaat Louisiana. Und da chillen gerade die Zikaden.
Klaus und Anne, wir sind raus. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wacken!